Ja, Vater im Himmel, wir beten dich an. Wir ehren dich, wir loben und preisen dich. Nicht, wie es uns gut geht, nicht, weil die Welt gut ist oder sonst etwas, sondern weil du gut bist. Du allein. Wir beten dich an und loben und preisen dich. Und wir wollen jetzt einfach offen sein für das, was du uns sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, rede zu uns durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Danke vielmals für euren wunderschönen Worship. Ganz tolle Musiker habt ihr hier. Vielen Dank. Das letzte Mal bin ich scheinbar im 17. hier gewesen. Ich stelle mich darum ganz kurz vor. Stefan Kim ist mein Name, Pfarrer von der FEG in Frediken. Verheiratet, zwei erwachsene Söhne. Und ich habe mich literarisch noch ein bisschen tätig gemacht. Ich mache das ganz kurz. Sie liegen draußen um eine Ecke auf zum Kaufen. Wir haben ein Buch, oder ich habe ein Buch, mit Gott reden, Beziehung mit Gott pflegen. Wie geht das? Kennen vielleicht schon, ich habe einmal einige schon verkaufen hier. Gottes Liebe erfahren und weiterschenken, eine ermutigende Reise durch einen Epheserbrief. Es sind ganz viele spannende Themen drin. Auch das ist geeignet für Hauskreis wie es anderen auch. Dann neu dazu gekommen ist etwas, den Heiligen Geist entdecken, einfach so eine Grundlage zum Heiligen Geist. Und ganz neu draussen, das haben meine Frau und ich geschrieben, wir haben immer wieder mal Eheseminar gehalten. Ich bin doch nicht ehemüde. Meine Frau und ich sind 25 Jahre verheiratet, haben gedacht, wir geben dieses Buch. Und das ist jetzt draussen. Was hat uns die letzten 25 Jahre geholfen? Eine Ehe zu führen, die wirklich glücklich ist, wo wir es gut miteinander haben. Also es ist mehr etwas für Leute, die vielleicht schon ein bisschen geheiratet sind, schon länger geheiratet sind und sich einfach wieder mal etwas Gutes tun wollen. Natürlich, wenn man noch nicht geheiratet ist, kann es auch hilfreich sein, aber es geht vor allem um Erfahrungen. Genau. Und in Himmel und Hölle möchte ich heute eine Predigt daraus halten. Und das da kennen wahrscheinlich auch schon einige Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also die letzte Wünsche im Fall von meinem Tod, Patientenverfügung und so weiter, kommt da drin vor. Die Preise stehen angeschrieben, legt das Geld einfach rein. Ich vertraue euch da. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, vielleicht auch schon gedacht habt. Hauptsache gerettet. Habt ihr das auch schon gehört, auch schon gedacht? Ich glaube, der Rettung ist absolut wichtig. Aber dann geht es ja erst richtig los, oder? Das Leben mit Jesus. Und manchmal scheint es mir, dass wir Menschen, ich rede jetzt bewusst nicht nur von Christen, sondern wir Menschen den Bezug zum Jenseits verloren haben. Leben wir nicht einfach im Heute und Jetzt, sind zufrieden, wenn es uns einigermaßen gut geht, als Christen vielleicht, wenn Jesus unsere Probleme löst und uns durch den Alltag führt. Unser Leben, glaube ich, soll von der Nachfolge geprägt sein, vom Himmel her geprägt sein, von dieser Hoffnung, die wir haben. Und ich glaube, es soll nicht einfach heissen, Hauptsache gerettet, sondern Leben für die Ewigkeit. Ich möchte mit euch heute Morgen ein bisschen über das nachdenken. Wir machen einen Einblick in den Himmel und ich muss das wie vorher wegschicken. Der Himmel ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Der übersteigt unsere Dimension. Und wenn ich vielleicht Sachen erzähle, sind das so Anhaltspunkte, wo man auch darüber diskutieren kann, wo vielleicht auch Fragen aufwerfen. Und darum möchte ich einladen, nach der Predigt eine Gelegenheit zu zum Fragen stellen. Ich mache das eigentlich immer bei meinen Predigten. Es geht immer in einen interaktiven Austausch hinein. Aber vielleicht gibt es besonders viele Fragen. Das Thema, ich habe es so genannt, gibt es im Himmel eine Belohnung? Jetzt, wenn das gewisse hören, dann kriegen sie schon so irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch. Im Himmel eine Belohnung? Sind wir denn nicht einfach alle gleich im Himmel und ist das nicht einfach ausgeglichen, oder? Wenn der eine eine Belohnung kriegt und der andere vielleicht weniger oder vielleicht sogar keine Belohnung, gibt denn das nicht Eifersucht im Himmel? Oder merken wir an Grenzen stoßen, oder? Wenn wir den Himmel uns nicht vorstellen können, im Himmel wird es mal keine Eifersucht geben. Dass es eine Belohnung gibt, glaube ich, gibt es in verschiedenen Bibeltexten Anhaltspunkte dazu. Ich möchte eigentlich drei Stellen mit euch lesen und auf eine gehe ich dann ausführlich rein. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Also es gibt eine Belohnung im Himmel, reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also wenn du Schwieriges durchmachst um des Glaubens willen, sei fröhlich, es wird dir belohnt werden. Oder eine andere Stelle. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Also es gibt scheinbar für einen Propheten, für einen Gerechten, einen unterschiedlichen Lohn. Und wenn du den aufnimmst, beherbergst, Gastfreundschaft übst, kriegst du den gleichen Lohn. Du musst nicht einmal Prophet sein. Du kriegst den Lohn vom Propheten, wenn du ihn einlässt, zum Mittagessen. Also es lohnt sich, immer wieder mal jemanden einzuladen. He? Aber den Text, den wir genauer anschauen, finden wir im 1. Korinther Kapitel 3. Ich werde da mal einen ersten Teil vorlesen, dann gibt es eine Überschrift dazu, dann kommen noch weitere Texte dazu. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und um das geht es mir in dem ersten Teil. Dieses Fundament ist in Jesus gelegt. In Korinth, holt ein bisschen aus, hat Eifersucht geherrscht. Die einen haben zum Apollos gehalten. Und die anderen haben zum Paulus gehalten. Also die einen, das sind Apologeten, die haben sich für die richtige Lehre eingesetzt. Und die anderen sind Paulaner, das sind Biertrinker. Paulanerbier im Deutschen, oder? Kennt ihr? Nein, natürlich nicht Paulaner, sind die Evangelisten. Und die sind in einem Strick gestanden. Nein, die richtige Lehre ist wichtig. Und die anderen, nein, wir müssen raus, wir müssen evangelisieren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, manchmal. Aber der Paulus sagt, wesentlich jedoch ist das, was Gott gemacht hat. Er hat das Wachstum geschenkt. Er hat dafür gesorgt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, der Paulus, und dass sie im Glauben gewachsen sind, der Apollos. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Jesus Christus ist das Fundament der Gemeinde, aber auch vom persönlichen Glauben. Er ist stellvertretend für unsere Schuld gestorben, wo uns getrennt hat vom Kreuz, von Gott, vom Vater. Jesus ist der Grund, warum wir in den Himmel kommen und dazu können wir nichts hinzutun und nichts hinwegtun. Und wenn ich über Belohnung rede heute am Morgen, geht es nicht darum, dass du dein Heil dir verdienen kannst oder dass du dich in eine bessere Position bringen kannst. Das Fundament, deine Erlösung ist in Jesus Christus gelegt. Und es bleibt. Das ist entscheidend wichtig. Weil alle, die an Jesus glauben, die Jesus Fundament haben, werden mal nicht ins letzte Gericht kommen. Vor dem weissen Thron. Alle Menschen, die nicht Jesus als Fundament haben, werden in das letzte Gericht kommen und ewig verloren gehen. Alle, die Jesus als Fundament haben, kommen vor den Richterstuhl Christi. Wir sehen in der Bibel verschiedene Gerichte. Und ich möchte das vorlesen mit dem Richterstuhl Christi, in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Da sagt der Paulus zu den Christen von Korinth, denn wir alle müssen einmal vor den Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn, und jetzt haben wir wieder den Lohn, für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Jetzt machen wir kurz einen Blick in den Himmel. Wir gehen davon aus, dass Jesus mal zurückkommt, dass wir entrückt werden, und zwar die Gläubigen, die dann leben, und auch die verstorbenen Gläubigen. Und dann werden wir im Himmel eine Art Preisgericht erleben, wo es, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger Belohnung gibt. Ich habe eine Darstellung gemacht, um das ein bisschen aufzuzeigen. Ich habe vor vom Gericht vor einem weißen Thron geredet und ich rede jetzt gerade vom Richterstuhl Christi. Und ich habe da wer, wann, was. Das Gericht vor dem weißen Thron ist Ungläubige von allen Zeiten. Die kommen vor das Gericht vor dem weißen Thron. Wenn? Nach dem tausendjährigen Reich. Und was? Da gibt es Verurteilung. Das ist das letzte Gericht. Und dann gibt es den Richterstuhl Christi. Wer? Gläubige aus allen Zeiten. Wenn? Nach der Entrückung. Was? Belohnung. Und ich werde heute vor allem von dem Richterstuhl Christi reden, wo es um Belohnung geht. Halten wir mal fest, Jesus ist das Fundament. Das Fundament von unserem Glauben, das Fundament vom Gemeindebau. Und jetzt geht das aber weiter. Wir kommen zurück zum 1. Korinther und ich lese dort ein paar Vers zusätzlich vor. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgabe, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Wie nun aber jemand baut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh. Ich möchte den Text überschreiben mit: Du bestimmst, was auf deinem Fundament gebaut wird. Es heißt in dem Text, dass wir Gottes Acher sind, dass wir Gottes Bau sind. Und gleichzeitig lesen wir, wir sollen sorgfältig darauf achten, wie wir auf dem Fundament aufbauen. Also ich glaube, es reicht nicht einfach gerettet zu sein. Das Leben mit Jesus geht weiter und es stellt sich die Frage, mit was für Materialien bauen wir? Bauen wir mit Holz, Stroh, Schilf? Das wären vergängliche Materialien, die bleiben nicht. Oder bauen wir mit Gold, Silber und Edelstein? Beständige, wertvolle Materialien. Jetzt, wie sieht das ganz konkret aus, mit beständigen und wertvollen Materialien zu bauen, die am Ende die Feuerprobe bestehen? Und ich lese nochmal den Vers 8, wo da ganz entscheidend ist. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Also der Lohn wird nicht auf dem berechnet, was du erreicht hast. Es kommt nicht darauf an, ob sich 100 oder 1000 Menschen bekehrt haben durch deinen Dienst oder was du als Erfolgskriterium nehmen könntest. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist dein persönlicher Einsatz. Aufgrund von dem kriegen wir den Lohn. Also du bist nicht verantwortlich, was dein Einsatz für ein Ziel erreicht. Weil das ist nämlich oft nicht im Griff. Aber dein persönlicher Einsatz, den kannst du steuern. Also du kannst jemanden lieben, ob die Person sich geliebt fühlt und das vielleicht zurückgibt oder irgendetwas, das ist nicht im Griff. Aber du kannst lieben, deinen persönlichen Einsatz. Was heisst das konkret? Ich möchte so vier Punkte aufzeigen. Das eine ist, entscheidend sind deine Motive und warum du etwas machst. Ich möchte hier einen Text einführen aus Matthäus 25. Da war ein reicher Gutsherr, der seinen Diener das Vermögen übergeben hat. Und am Schluss wird abgerechnet. Und dann hat es einen schlechten Diener und gute Diener. Und zum schlechten Diener wird gesagt, in Vers 25, Kapitel 25 aus Matthäus-Evangelium, deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Das sagt der schlechte Diener. Was war sein Motiv? Angst. Angst hat ihn geprägt. Aus Angst heraus hat er das Geld genommen, die Talente, und hat sie vergraben. Und wo der Herr zurückkam, hat er gesagt, schau da, ich gebe dir das zurück, ich bin fein raus. Aber ich glaube, unser Leben soll nicht von der Angst bestimmt sein. 1. Korinther 13 sagt, die Liebe soll in allem unsere Grundhaltung sein, unser Grundmotiv. 1. Korinther 13 sagt ein bisschen salopp, was nicht aus Liebe machst, ist für Katz. Ich weiss, das klingt ein bisschen salopp und hart, aber das ist das, was dort steht. Ohne Liebe ist es wertlos. Die Liebe soll unser Motiv sein. Also fragen wir bei dem, was wir machen, aus welcher Motivation machen wir es? Es geht nicht um unsere Ehre. Es geht darum, den Nächsten und Gott zu lieben. Und das wird Gott belohnen. Etwas weiteres ist, entscheidend ist dein Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Von den guten Dienern heisst es, im Vers 21 zum Beispiel, sehr gut erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Ein tüchtiger Diener. Das griechische Wort ist Agathos für tüchtig. Tüchtig heisst auch, oder Agathos heisst auch brauchbar und zufriedenstellend. Also wenn bist du Agathos, denn wenn du Gottes Auftrag, den Gott dir gegeben hat, wahrnimmst und du ihm gegenüber gehorsam bist. Ob der Auftrag zum Ziel führt, hast du nicht im Griff. Aber du kannst Gott gegenüber gehorsam sein. Und das wird Gott belohnen. Im gleichen Vers wird noch etwas Zweites genannt. Ich habe ein Wort nämlich ausgelassen. Es heißt dort, sehr gut erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Treu auf Griechisch ist Pistos. Pistos bedeutet vertrauenswürdig, zuverlässig. Also wenn bist du Pistos, denn wenn du als gehorsamer Diener treu und zuverlässig den Dienst ausführst und nicht gerade bei den ersten Schwierigkeiten vorlaufst und sagst, oh, ist das mühsam, das stinkt mir, ich soll doch selber schauen. Treu. Treu wird belohnt werden. Und entscheidend sind auch noch deine Worte. In Matthäus 12, 36, lasst mich sagen euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Mit Wort kannst du jemanden segnen oder du kannst fluchen. Ich habe in meinem Buch noch ein bisschen ausführlicher über das geschrieben. Aber ich glaube, das sind Kriterien, die Belohnung nach sich ziehen. Und ihr merkt, ihr seid nicht für das Resultat verantwortlich, sondern nur für das, was ihr selber leben könnt. In aller Unvollkommenheit, in aller Schwachheit. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter in 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. Wie nun jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh, es wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Gott wird dein Leben beurteilen und belohnen. Also wie du auf dem Fundament aufbauen wirst, in welcher Haltung, das wird Gott belohnen. Belohnungskriterien haben wir gesehen, unsere Motive, unser Gehorsam, unsere Treue, unser Reden. Und ich weiss, gewisse Menschen haben Mühe mit dem Gedanken. 1. Korinther 3 haben sie das Gefühl, das bringt mich unter Druck. Oder vielleicht denkt man, ja, muss ich mir jetzt Gerechtigkeit gleich verdienen? Damit wir gut mit dem 1. Korinther 3 umgehen können, möchte ich nochmal auf den Richterstuhl Christi zurückkommen. Der Richterstuhl Christi lehnt sich an den Richterstuhl, den es in Korinth damals gab, auf dem Marktplatz. Und zwar bei den ismitischen Spielen. Das ist so etwas wie Olympiade in der heutigen Zeit. Und wenn du gut bist in diesen ismitischen Spielen, bist du vor den Richterstuhl gekommen und hast dort Kränze gekriegt oder sonstige Auszeichnungen oder auch soziale Vorzüge, wie zum Beispiel Steuerbefreiung. Also wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Mal einen 100-Meter-Lauf gewonnen, musst keine Steuern mehr zahlen. Ist noch praktisch. Das hat es dort gegeben. Es sind aber auch Regelverstöße geahndet worden. Und wenn ich das Bild nochmal auf uns übertrage, dann löst das in mir zwei Sachen aus. Zum einen freue ich mich, wenn Jesus Christus jedem Einzelnen seine Belohnung geben wird. Das wird etwas gewaltig sein. Wenn jeder seine Schatztruhe, ich sage es einmal so, mit Belohnungen kriegen wird. Und auf der anderen Seite löst sie mir eine gesunde Ehrfurcht aus. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte Jesus dienen. Weil ich weiss, das wird einmal belohnt werden. Vor dem Richterstuhl Christi werden unsere Motive, unser Verhalten geprüft und allenfalls belohnt. Es geht nicht um die Erlösung. Oder der Text sagt selber hier, auch wenn nichts rum ist, was belohnt werden kann, du bist gerettet wie durchs Feuer hindurch. Jesus genügt. Du bist gerettet. Aber mein Ziel ist nicht einfach mal dort zu sein und zu sagen, ja, Stefan, es lenkt. Jesus hat zahlt. Ich möchte von Jesus zu hören kriegen, du treuer und guter Knecht. Das sind die Worte, die ich von Jesus mal hören möchte. Du treuer und guter Knecht. Ich lese Matthäus 25, Vers 21 vor. Sehr gut, erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich weiss, ich habe nicht gesehen, wer aufgestreckt hat vor, wer Belohnungen gekriegt hat oder wer gerne Belohnungen hat. Wir haben doch alle gerne Belohnungen. Und ich weiss nicht, ob du jeden Monat jubelst, wenn du deinen Zahltag kriegst. Wahrscheinlich hast du dich einfach daran gewöhnt. Aber es ist absolut nicht selbstverständlich. Und Gott will uns belohnen, obwohl ich sage mal, wir eigentlich gar nichts verdient hätten. Und trotzdem möchte Jesus uns belohnen. Ich finde das gewaltig. Ich stelle mir das vor dem Richterstuhl so vor. Zum einen ist Jesus für alles Schlechte, was wir gemacht haben, gestorben. Und alles Schlechte, was in unserem Leben noch vorkommen wird, heisst es einfach, Jesus hat zahlt. Jesus hat zahlt. Die Frage nach Sünde wird keine Rolle spielen. Und dann wird Jesus aufzählen, was du alles gemacht hast. Und alle schauen zu. Alle sehen das. Und du wirst gerade ein bisschen aufrichtiger. Freust dich. Und dann wird jeder eine volle Schatztruhe kriegen. Die einen haben ein bisschen grössere, die anderen ein bisschen kleinere. Belohnung. Und es werden alle zufrieden sein. Das können wir uns auf der Erde nicht vorstellen, oder? Der hat mehr als ich. Es wird im Himmel keine Rolle spielen. Oder in einem anderen Bild ausdrücken, wir werden alle perfekte Glühbirnen sein und jeder wird leuchten. Der eine hat mit 20 Watt, der andere mit 40, der andere mit 80 und der andere mit 100. Jeder hat den Platz, wo er herpasst. Völlig zufriedenstellend, aber unterschiedlich. Ich glaube, dass es im Himmel Unterschied geben wird. Wir werden ja nicht gottgleich sein, er wird ja sowieso über uns stehen. Ich möchte abschließend noch auf eine Frage gehen, die für uns vielleicht alle interessiert. Wie sieht die Belohnung aus? Das wäre noch spannend. Ich muss euch leider enttäuschen, ich weiß es auch nicht genau. Aus dem Gleichnis von der anvertrauten Pfund, das ich vorher gelesen habe, wo wir auch noch in Lukas 19 finden, geht hervor, dass alle guten Knechte im Himmel eine entsprechende Belohnung bekommen. Allen wird gleich gesagt, kommt herein zum Freudenfest deines Herrn. Also alle sind gerettet. Unterschiedlich ist das Mass der Belohnung. Der eine wird über 10 Städte gesetzt und der andere über 5. Ich sehe da drin einen Unterschied. Also bei 10 Städten oder 5 Städten hast du einen Unterschied. Allen gleich wird wieder gesagt, du bist mit einem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Also für jeden wird es viel sein. Was du jetzt hast und wenn du noch so einen Job hast, irgendjemand denkst, hey, ich habe für die halbe Welt Verantwortung, das ist wenig. Im Gegensatz zu dem, wo mal verantworten wirst im Himmel. Es wird viel sein. Oder der Himmel wird spannend sein, da machen wir etwas. Jemand hat letztes Mal gesagt, ich freue mich darauf, wenn ich mal im Himmel nicht mehr arbeite. Und ich habe gesagt, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, wir werden im Himmel arbeiten. Schaffen ist etwas Sinnvolles, etwas Gutes. Es hat einfach keine Dornen und Disteln mehr. Wir werden sinnvolle Tätigkeiten haben im Himmel. Und nicht nur auf einer Wolke sitzen und ein bisschen brrrring, Harfe spielen. Und es wird unterschiedliche Verantwortungen geben. Aber jeder an dem Platz, wo er passt. Nun, auch wenn nicht eindeutig klar ist, was die Vollmacht über die 10 Städte oder 5 Städte beinhaltet, so wird doch deutlich, dass unser Leben in Liebe, Gehorsam und Treue uns von einem kleinen Bereich, wo wir jetzt haben, in etwas viel, viel Grösseres hineinführen wird. Und ich freue mich auf das. Ich finde das etwas Gewaltiges. Darum möchte ich ein Fazit aus 1. Korinther 3. Es lohnt sich zu leben, und zwar ewigkeitsbezogen leben. Was du da unten machst, hat einen Einfluss auf die Ewigkeit. Und genauso soll die Ewigkeit aufs Heute und Jetzt einen Einfluss haben. Ich glaube, die Aussage, Hauptsache gerettet, ist aus meiner Sicht zu kurz. Wir werden eine Belohnung empfangen. Wir werden nicht nur beim Hochzeitsfest vom Lamm dabei sein, sondern auch noch geehrt werden. Und da möchte ich noch einen letzten Vers bringen. Das ist für mich der absolute Boost. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Gott, der Vater im Himmel, wird uns einmal ehren. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich mir nicht. Aber steht in der Bibel. Und ich bin mir bewusst, am Schluss werden wir alle Gott ehren. Aber es wird einen Moment geben, wo Gott, der Vater, uns ehren wird. Und das ist für mich extrem motivierend. Extrem motiviert, zum ewigkeitsbezogen zu leben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht ist Jesus noch gar nicht dein Fundament. Du bist vielleicht dort als Gast da. Oder es beschäftigt dich lange, das mit dem Glauben an Jesus. Aber du hast noch nicht wirklich Ja gesagt. Ich möchte dich einladen. Komm zu Jesus, mach mit ihm einen Anfang. Lass Jesus dein Fundament sein, damit auch du mal dabei bist in der Ewigkeit. Mit dem Vater zusammen. Und wenn du Fragen hast, sprich mir am Gottesdienst an. Ich möchte dir gerne anhand von einem kleinen Heftchen erklären, wie du Jesus persönlich in dein Leben einladen kannst. Und wenn Jesus bereits dein Fundament ist, möchte ich dich einladen, lebe ewigkeitsbezogen. Wir machen uns so viele Gedanken um das kurze Leben auf dieser Welt. Und ich kenne das selber von mir. Ich mache mir manchmal Sorgen um Sachen und es erdrückt mich fast. Und in 2 Jahren weiß ich es nicht einmal mehr. Spielt keine Rolle mehr. Aber die Ewigkeit wird mal ewig dauern. Leben wir doch bewusst von der Ewigkeit her. Ich möchte beten und dann soll Gelegenheit sein, um auch Fragen zu stellen. Vater im Himmel, danke vielmals, dass du uns einmal ehren wirst. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Ich lese es einfach in deinem Wort. Und ich danke dir, dass wir deine Kinder für sie, dass du uns erlöst und errettet hast, einfach aus Gnade und als Geschenk. Und gleichzeitig sagst du, wir sollen in deine Nachfolge treten, wir sollen dir gehorsam sein, wir sollen dir treu sein, auch wenn das Worte sind, die man heute nicht so gern hört. Und ich bitte dich einfach, hilf du uns, den Weg mit dir zu gehen. Du hast die guten Wege schon vorbereitet für uns und wir sollen einfach noch drin leben. Und lass uns das Leben in der Nachfolge von dir mehr und mehr entdecken. Danke vielmals. Amen. Gut, jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Fragen im Raum sind, vielleicht mehr als vorher gehabt über den Himmel. Aber das ist durchaus ein Stück weit gewollt. Ich habe viele Antworten nicht. Aber ich glaube, es ist gut, auch über den Himmel nachzudenken, was da auf uns zukommt. Und wir haben Anhaltspunkte in der Bibel. Darum bewusst, habt ihr Fragen, Anmerkungen? Vielleicht sehen ihr Sachen anders, das ist durchaus möglich.
Ich habe eine Frage zu Matthäus von dem Anfang. Es gibt doch einen Preis für Propheten und dann auf die andere Seite Gerechte. Aber die Propheten werden dann auch Gerechte.
Habe ich mir auch überlegt. Ich kann das nicht beantworten. Ich habe mehr den Gegensatz rausgenommen. Natürlich sind Propheten gerecht, durch Jesus sind alle gerecht. Ich weiss nicht, ob dort, müsste ich mal im Griechischen noch nachschauen, ob dort ein anderes Wort für gerecht gebraucht wird, das vielleicht eine andere Bedeutung hat. Aber natürlich, jemand, der an Jesus glaubt, ist gerecht. Und gleich sehen wir nicht, es gibt eine unterschiedliche Belohnung fürs eine und fürs andere. Das ist das, was ich jetzt rausgehoben habe. Das ist eine berechtigte Frage. Danke vielmals. Ich kann aber auch nicht gerade darauf antworten. Außer dass du recht hast, auch die Propheten sind gerechte. Genau. Ja, nur zu.
Ich denke, da gibt es einen Haufen andere, die sich im Glauben viel mehr machen. Und dann gibt es im Himmel die Belohnung. Dann sehe ich, dass ein Haufen anderer viel mehr macht, da muss ich mich ja schämen.
Das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, wir können uns den Himmel wirklich nicht vorstellen. Und ich glaube, gewisse Sachen sind wie nicht mehr möglich. Also du wirst im Himmel nicht mehr sündigen können. Ich glaube, du wirst im Himmel dich auch nicht schämen. Und ich glaube, dass Gott auch Rücksicht nimmt auf Person. Im Sinne von der einen, die kann vielleicht viel mehr machen, hat auch viel mehr gekriegt. Das heisst, wer ihm viel gegeben ist, der muss für vieles Verantwortung tragen. Andere haben wenig gekriegt, können weniger machen. Und ich glaube, dass Gott einfach absolut gerecht ist. Bitte schön. Ja, mal Römer 8. Mhm. Genau. Also Römer 8 sprichst du da an. Da gibt es eine theologische Diskussion. Redet Paulus von seinem Leben noch bevor er Christ ist? Oder redet Paulus vom Leben, wo er schon Christ war? Das müsste man jetzt wie mal entscheiden. Das würde nämlich entscheiden, die unterschiedliche. Also wenn er vorher redet von seinem Leben, bevor er Christ war, wäre die Situation anders jetzt, wo er Christ ist. Also das ist eine entscheidende Frage dort. Und ich glaube, dass der Mensch, Galater 5 ist das, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Der Geist kämpft gegen unser altes Ego, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube aber, dass wir, wie man sagt, der Wolf, den man füttert, wächst. Also füttern wir den Geist Gottes oder füttern wir unser Ego? Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir unser Ego im Geist Gottes unterstellen und dann auch mehr Gott angemessene Werke entstehen oder ob unser Ego dominiert. Also ich glaube, es ist ein Kampf, aber ich glaube auch, es ist nicht der Mensch als Christ, ist durchwegs nur schlecht oder böse. Ich glaube, der Geist Gottes lebt in uns und treibt uns zu den guten Werken. Ohne, es geht nicht um gerettet sein, nochmal, es geht nicht um gerettet sein, sondern es ist eine Folge von der Nachfolge. Glaube ich, jawohl. Genau. Danke. Danke vielmals für die Ermutigung. Ich glaube auch, ganz kurz noch, ich glaube auch, also ich hoffe, es war ermutigend und nicht erdrückend. Das wäre schon mein Anliegen. Es ist, ja, genau, das wäre schon das Ziel gewesen. Danke. Ja, weil du hast jemanden gesehen. Wie auch immer die Wohnungen ausgesehen werden. Weil da haben wir wieder menschliche Bilder, oder? Also, die einen wohnen im Einfamilienhaus, die stellen sich so etwas vor und vielleicht noch ein bisschen grösser. Und die anderen haben irgendwie eine 5-Zimmer-Wohnung mit einer schönen Dachterrasse. Die haben vielleicht so ein... Das wird schon mal spannend sein, wie die Wohnungen sein werden. Da bin ich auch gespannt. Du warst schon jemanden gesehen?
Ja, du hast vorher gesagt, Motiv sind
entscheidend. Mhm. Das kann natürlich immer passieren. Also, mir kommt jetzt einfach spontan so die Jeremia in den Sinn. Der Jeremia hat 50 Jahre lang etwa Gericht predigen müssen. Ich glaube, also er war von Gott berufen gewesen. Ich glaube, er hat es so ferner Kraft, er hat das auch aus dem richtigen Motiv gemacht, aus der Liebe heraus. Ist oft aber auch sehr frustriert gewesen, das lesen wir auch. Und die Frucht, oder was rausgekommen ist, das Volk hat es abgelehnt. Und irgendwann ist das Gericht Gottes gekommen. Und ich denke, das ist noch verrückt. Also, auch wenn deine Motive stimmen, kann es zu negativen Auswüchsen kommen. Und es war nie deine Absicht gewesen. Vielleicht hast du es auch ungeschickt gesagt. Ich habe letzte Woche eine Mitgliederversammlung gehabt. Ich habe dort dummerweise einen Teil müssen leiten. Es ist ja ist ja gleich. Ich mache das nicht so gern. Und ich habe ein bisschen Nerven verloren. Ich habe mich aufgeregt. Und meine Motive sind durchaus, glaube ich, ehrbar gewesen und recht gewesen. Ich habe es aber einfach ungeschickt gemacht und es ist auch nicht so gut rausgekommen. Also verstehst du, es sind ja ganz verschiedene Komponenten, die mitspielen. Und ich glaube, und manchmal muss ich das Motiv prüfen, habe ich wirklich gute Motive gehabt. Also es kann immer Letz rauskommen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, oder? Also manchmal ist es vielleicht schon schlimm, aber das ist nicht irgendwie heilsentscheidend oder irgendetwas, sondern ich glaube, man darf dann nicht stehen bleiben bei denen, muss Vergebung in Anspruch nehmen, auch bei Menschen vielleicht, und dann wieder neu mit Jesus vorwärts gehen. Ich glaube, ganz schwierig sind die perfektionistisch veranlagt sind. Die hintersinnen sich dann ewig und 3 Tage. Ich kenne das von mir selber ein bisschen. Und das ist dann manchmal schwierig. Aber wir leben in einer Welt, wo permanent Fehler passieren und Sachen nicht gut rauskommen. Und ich glaube, mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Fehler machen gehört einfach dazu. Genügt das? Okay, danke. Also kann ich bestimmen, wie lange der Gottesdienst geht. Genau. Die Schatztruhe war ein Bild, wie die Glühlampe auch ein Bild ist. Jawohl. Genau. Aber das ist ja, wenn wir über den Himmel reden, benutzen wir auch die Offenbarung. Eigentlich permanent Bilder von der Gegenwart. Weil wir können es uns einfach nicht vorstellen, wie im Himmel ist. Der Paulus ist mal irgendwie in den dritten Himmel entrückt worden. Er kommt zurück und sagt, er hat unaussprechliche Worte gehört. Also er sagt nicht, was er gehört hat, unaussprechlich. Und von dem, was er gesehen hat, sagt er schon gar nicht. Er hat kein Sterbenswörtchen erzählt, was er im Himmel gesehen hat. Ich glaube, er hat es schlichtweg nicht können in menschliche Worte fassen. Und darum, alles, was Gott uns offenbart hat, hat er uns immer in irdisch-menschlichen Worten und Bildern offenbart. Und darum glaube ich, wir werden alle absolut überrascht sein, wie es im Himmel einmal sein wird. Ich glaube, das wird uns absolut überraschen. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen. Es wird sowas von gewaltig sein. Und darum, Schatztruhe ist nur ein Bild. Also wir kriegen nicht im Himmel Gold und Edelsteine, da können wir wirklich nicht mehr anfangen. Jemand würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, die Strassen sind ja schon mit Gold gepflastert, aber auch das ist ein Bild. Aber ich glaube, wir werden verantwortungsvolle Aufgaben haben, zum Beispiel. Das wäre so eine Belohnung. Und wenn wir beim Schaffen den Sündenfall wegdenken, dann ist Schaffen etwas Positives. Durchwegs. Schaut nur mal jemanden, der länger arbeitslos wird, was das für eine schlimme Situation ist. Auch wenn die vielleicht viel arbeiten müssen, manchmal denke ich, ich hätte es gerne ein bisschen ruhiger. Aber wenn du mal arbeitslos bist, weißt du, was das heisst. Dann schaffst du plötzlich wieder sehr, sehr gern. Danke. Gut, ich denke, ich kann gerne auch noch auf mich zukommen. Und ich würde auch gerne mal wieder zurückgehen. Ich glaube, wir singen jetzt ein Lied, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich danke dem Lobpreisteam für euch ein Leiten.